Herzlich willkommen zu der neuen Episode von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule in der Vineyard Speyer. Mein Name ist Martin Vögtlin und ich begrüße dich herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Weißt du, dass die Bibel auch Komödie kann? Ich möchte heute mit euch zusammen eine Komödie im Alten Testament anschauen. Zumindest empfinde ich das ein bisschen so. Und zwar geht es um das Buch des Jona. Du wirst vielleicht überrascht sein, dass ich das Komödie nenne. Aber wir werden uns das ein bisschen näher anschauen und ich finde, da steckt ganz viel Lustiges und Humor drin. Du kannst also gespannt sein und lass dich einfach mit darauf ein. Bevor wir aber in den Text gehen, möchte ich ein paar Rahmenbedingungen zu diesem Buch erklären und sagen. Dieses Buch Jona handelt von Jona. Das ist ein Prophet und dieser Prophet wird erwähnt in 2. Könige 14, Vers 25, nur in einem Satz, dass er eben eine Weissagung, eine Botschaft von Gott weitergegeben hat, und zwar an Jerobeam den Zweiten. Jerobeam der Zweite ist ein König von Israel und der hat gelebt im 8. Jahrhundert vor Christus, so etwa 793 bis 753 vor Christus. Wie gesagt, im Land Israel, damals war Israel geteilt in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Jerobeam der Zweite war also im Nordreich König. Und Jona ist auch ein Zeitgenosse, oder in der Zeit hat auch Amos als Prophet aufgetreten. Gleichzeitig ist es die Zeit etwa 50 Jahre, bevor das Nordreich Israel zerstört wird von den Assyrern. Das heißt, etwa 50 Jahre davor hat Jona gelebt und spielt so in etwa die Geschichte, die wir dann im Buch Jona lesen. Jetzt ist es interessant, dass das Buch Jona unter den sogenannten kleinen Propheten zu finden ist. Also es gibt die sogenannten großen Propheten oder vorderen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und dann gibt es die hinteren oder die kleinen Propheten. Und bei denen ist eben Jona aufgeführt. Aber wenn du jetzt mal die Propheten liest, von Jesaja angefangen bis nach Maleachi am Stück, dann wird dir was auffallen, wenn du das Buch Jona liest. Weil die Prophetenbücher sind alle voll mit Aussprüchen Gottes. Ganz wenig finden wir eigentlich vom Leben der einzelnen Propheten. Im Jeremia gibt es ein bisschen was, oder mehr eigentlich. Und dann im Jesaja findet man ein bisschen was. Aber bei den kleinen Propheten ist sehr wenig über das Leben der Propheten bekannt, sondern da ist eher formuliert, und das Wort des Herrn geschah zu dem Propheten, Doppelpunkt, und dann kommt die Botschaft. Wenn du jetzt das Buch Jona anschaust, dann ist spannend, dass dieses Buch eigentlich nur einen Vers hat, wo Gott spricht, wir gucken es nachher an, und der Rest von dem Buch ist eigentlich Erzählung. Eigentlich müsste das Buch Jona nicht bei den Propheten stehen, sondern im Buch der Könige. Also es ist eher ähnlich wie die Geschichten von Elia und Elisa, als die Propheten Amos, Hosea, Joel, Obadja und so weiter. Das ist, finde ich, schon mal eine sehr interessante Wahrnehmung. Und ich sage euch auch gleich meine Schlussfolgerung daraus. Ich glaube, dass das Buch Jona bei den Propheten steht, also die Geschichte von Jona bei den Propheten steht, weil ich glaube, dass die Geschichte an sich prophetisch ist. Also als prophetisches Bild verwendet werden kann oder sogar ein prophetisches Bild ist. Das sagt überhaupt nichts aus über die Geschichte, dass die vielleicht nicht stattgefunden hat. Im Gegenteil, ich glaube, die hat so stattgefunden. Aber eben in der Geschichte ist eine tiefere Aussage, eine Botschaft Gottes zu finden. Eine Bestätigung dafür, finde ich, ist auch, dass Jesus selber diese Geschichte aufgreift, als er gefragt wird nach einem Zeichen, gib uns ein Zeichen. Und er sagt, ihr kriegt kein Zeichen, außer die Geschichte von Jona. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 12, 38, folgende. Das heißt, Jesus selber verwendet das Buch Jona als ein Beispiel, ein Gleichnis auf sich selber. Interessante Sache. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Und vielleicht werde ich auch am Ende, wenn wir durch sind mit dem Buch, da auch nochmal eine Schlussfolgerung ziehen. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, machen wir uns mal an den Text. Ich werde das Buch Jona nicht in einer Episode durcharbeiten, sondern in mindestens zwei. Ich muss mal schauen. Und wir fangen jetzt mal mit dem ersten Kapitel an. Und ich lese euch vor, wie immer. Also, ab Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, »Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen.« Und sie sprachen einer zum anderen, »Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessentwillen uns dieses Unglück getroffen hat.« Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, »Sag uns doch, um wessentwillen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du?« Er aber sprach zu ihnen, »Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.« Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, »Was hast du da getan?« Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hat es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, »Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt?« Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist.« Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, »Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel.« Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Soweit das erste Kapitel. Ich habe euch gesagt, das Buch hat für mich etwas von Komödie und vielleicht fällt euch das auch schon auf, wenn ihr da jetzt zugehört habt, aber ich werde euch auch auf ein paar Sachen hinweisen, die mir auffallen. Fangen wir mal am Anfang an. Also, das Buch geht los wie jedes prophetische Buch. Das Wort des Herrn erging oder geschah zu Jona und dann kommt die Botschaft, mach dich auf, geh nach Ninive und verkündige der großen Stadt ihre Bosheit, die vor mein Angesicht gekommen ist. Das heißt, die Bosheit der Assyrer ist vor das Angesicht Gottes gekommen. Und der nächste Satz, da finde ich schon, da muss ich schon grinsen, die Reaktion von Jona, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Das heißt, Gott sagt ihm, vor meinem Angesicht ist die Bosheit der Bewohner von Ninive und Jona ist in dem Moment auch vor dem Angesicht Gottes und er wendet sich ab und versucht vor dem Angesicht Gottes wegzufliehen. Ich finde, da steckt schon Humor drin. die Bosheit schafft es vor das Angesicht Gottes. Warum sollte ein Jona denken, dass er vor dem Angesicht Gottes fliehen kann? Also eigentlich absurd. Wie auch immer. Er geht also nach Jaffo runter und versucht ein Schiff zu finden, das ihn weit wegbringt. Und er findet auch eins, das nach Tarsis fährt. Und wenn du die Landkarte anschaust, ist Tarsis genau die entgegengesetzte Richtung wie Ninive. Und Tarsis war auch damals so der letzte bekannte Ort der bekannten Welt damals. Also weiter ging es nicht weg. Das heißt, er versucht an das äußerste Ende der bekannten Welt zu fliehen, vor dem Angesicht Gottes weg. Also er steigt in das Schiff und fährt los und Gott schleudert, so heißt es hier, einen starken Sturm hinterher. Und es gibt offensichtlich einen Sturm, der so stark ist, dass selbst die Schiffsleute merken, hier stimmt was nicht. Also sie versuchen alles mit diesem Sturm umzugehen. Ich gehe davon aus, dass das Profis waren, also nicht zum ersten Mal auf dem Meer gewesen sind, sondern auch schon mehrere Stürme erlebt haben. Aber sie spüren relativ schnell, dass dieser Sturm ein stärkerer ist und eine größere Herausforderung. Und sie fangen an zu beten. Was macht Jona in der Zwischenzeit? Auch hier, finde ich, könnte man lachen. Er geht in das Innerste des Schiffsraums, in den untersten Raum, legt sich nieder und schläft fest ein. Ihr müsst euch mal die Situation vorstellen. Da ist ein Sturm, das Schiff wird hin und her geschleudert. Es droht zu zerbrechen, steht hier. Das heißt, überall knarzt es und knirscht es und hoch und runter. Und er liegt im Innersten des Schiffes und ist fest eingeschlafen. Man könnte sagen, der Schlaf des Gerechten, aber wir wissen es ja besser. Es ist der Schlaf des Ungerechten. Kurzer Einschub. Es gibt in der Bibel schon mal jemanden oder auch jemanden, der in einem Sturm schläft. Jesus nämlich. Jesus schläft auch in einem Sturm. Was ist der Unterschied zwischen Jona und Jesus, die beide in einem kräftigen Sturm schlafen? Naja, Jesus schläft im Sturm, weil er weiß, dass sein Vater ihn schützt und ihn versorgt und dass er nichts zu befürchten hat. Jona schläft in dem Sturm. Ja, warum eigentlich? Ich glaube, Jona schläft in dem Sturm. Das ist fast ein Trotzschlaf. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich rede nichts. Ich mache meine Augen zu, dann kann mir nichts passieren und ich ignoriere einfach alles, was um mich rum passiert, weil ihm ist ganz klar, was hier abgeht. Aber sein Schlaf ist eine Trotzreaktion, Gott, du kriegst mich nicht. Deswegen schläft er. Irgendwann stellt der Schiffskapitän fest, dass alle beten und alle aufgewühlt sind, außer einer, nämlich den Passagier, den er an Bord hat. Und er geht runter und sagt, was ist mit dir? Warum schläfst du? Wie kannst du schlafen bei so einem Sturm? Fang an und rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, weil sie offensichtlich gemerkt haben, dass ihre Götter bis jetzt noch nicht eingegriffen haben. Also, letzter Strohhalm, vielleicht hilft ja der Gott des Passagiers, der nichts Besseres zu tun hat, wie zu schlafen. Offensichtlich hilft da auch nichts, also fangen sie an zu überlegen, wir müssen rauskriegen, was hier Sache ist. Dass sie anfangen, Lose zu werfen, finde ich, zeigt, dass die Schiffsleute spüren, dass an diesem Sturm etwas Besonderes ist, etwas Außergewöhnliches. Die spüren die Übernatürlichkeit. Also so interpretiere ich das zumindest, weil sie sagen, wir müssen gucken, irgendjemand ist hier schuld an diesem Sturm. Das ist kein normaler Sturm, der wieder weggeht, sondern irgendwie scheint da ein Gott seine Finger im Spiel zu haben. Also werfen sie das los. Und siehe da, Jona wird getroffen. Auch nebenbei, er meldet sich nicht freiwillig, er wartet, was das Los entscheidet, obwohl er ganz genau weiß, dass er dafür verantwortlich ist. Wie auch immer, das Los trifft ihn. Und jetzt auch wieder Komödie. Sie fragen, okay, du bist offensichtlich getroffen, jetzt erzähl uns mal, wer bist du, was ist dein Gewerbe, woher kommst du, was ist dein Volk, Klammer auf, wer ist dein Gott, erzähl mal. Und jetzt die Antwort von Jona. Er sprach, ich bin ein Hebräer, okay, und ich fürchte den Herrn, das ist also extrem übertrieben, dass er den Herrn fürchtet, aber ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Wo befinden Sie sich gerade? Mitten auf dem Meer. Jeder, der ihm zuhört, wird sofort sagen, Jona, bist du des Wahnsinns? Du rennst von dem Gott weg, der Himmel und Erde gemacht hat und der das Meer gemacht hat, der also der Herr des Meeres ist, und du rennst vor diesem Gott weg und benutzt ein Schiff? Bist du des Wahnsinns? Verstehst du eigentlich überhaupt gar nichts? Es ist doch klar, dass dieser Gott mit dem Meer etwas machen wird, um dich zu kriegen. Also ich finde, da steckt auch wieder extrem Humor und man muss, finde ich, lachen, wenn man darüber nachdenkt. Und die Schiffsleute kommen in große Furcht. Und jetzt wissen sie, okay, dieser Gott hat Macht über das Meer und der hat uns einen Sturm geschickt, weil hier einer, der einen Auftrag von ihm bekommen hat, abhaut. Und sie fragen, was sollen wir machen? Und auch hier in der Antwort von Jona übrigens steckt etwas Tiefes drin. Ich habe schon Leute gehört, die sagen, ah, Jona will hier sein Leben geben für die Schiffsleute und sagt, werf mich ins Meer und dann werdet ihr gerettet. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube im Gegenteil, dass Jona hier überhaupt gar keinen positiven Gedanken hat. Weil stellt euch mal vor, er ist abgehauen vor Gott und Gott schickt einen Sturm. Was wäre das Einfachste, um diesen Sturm zu Ende zu bringen, zum Ende zu bringen? Gott zu sagen, hey Gott, es tut mir leid, ich habe gesündigt, ich werde den Auftrag ausführen, stopp den Sturm und ich werde das nächste Boot zurücknehmen. Das ist aber nicht die Reaktion von Jona, sondern die Reaktion von Jona ist, werft mich über Bord. Ich glaube, Jona hat so eine Aversion gegen seinen Auftrag, nach Ninive zu gehen, dass er bereit ist, hier zu sterben. Er weiß, dass die Menschen auf dem Boot dann gerettet werden, aber er ist bereit zu sterben. Hier ist keine Reue und keine Buße gegenüber Gott, sondern hier ist Fatalismus. Okay, ich sterbe, ihr seid gerettet und ich muss den Auftrag nicht ausfüllen. Also so lese ich das zumindest, weil alles andere finde ich rein interpretiert. Ich finde bemerkenswert, wie die Schiffsleute mit dieser Botschaft umgehen. Vers 13. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Das heißt, sie hören das, sie wissen jetzt den ganzen Zusammenhang, aber anstatt, dass sie sofort den Jona über Bord werfen, versuchen sie noch alles menschlich Mögliche, um irgendwie Jona und sich zu retten. Aber es funktioniert nicht, der Sturm wird immer schlimmer. Und jetzt wieder bemerkenswert die Reaktion der Schiffsleute, bevor sie den Jona über Bord werfen, schreien sie zum Herrn, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Also wir können nichts dafür, dass der vor dir weggerannt ist. Warum tust du uns eigentlich jetzt mit bedrohen und unser Leben bedrohen? Wir können nichts dafür. Und rechne uns, wenn wir ihn jetzt über Bord werfen, rechne uns dieses Blut nicht an, weil wir sind auch daran unschuldig. Wir werfen ihn jetzt einfach ins Meer, er hat es gesagt, und rechne uns das nicht an. Das finde ich also sehr bemerkenswert von der Einstellung her. Und dann werfen sie ihn ins Meer und der Sturm hört sofort auf. Und jetzt bekommen die Männer große Ehrfurcht vor wem? Vor Jahwe. und sie bringen dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legen Gelübde ab. Das werden sie natürlich nicht gleich auf dem Schiff gemacht haben. Kein Mensch macht auf einem Schiff ein Feuer. Vor allem hatten sie wahrscheinlich auch nichts mehr da. Das ist eine Aussage über die Zeit, als sie dann irgendwo wieder am Land sind. Das heißt, diese Erfahrung, die sie mit Jahwe gemacht haben, hat für sie eine nachhaltige Wirkung. Die verändern sich, die bekehren sich zu diesem Jahwe und bringen ihm Opfer und Gelübde. Ob sie ihre alten Götter verworfen haben oder nicht, steht nicht da. Aber eins ist sicher, sie haben gemerkt, dass dieser Gott, der Hebräer, stärker ist als ihre Götter. Dass dieser Gott hier Macht hat und auch stark ist und auch nicht mit sich spielen lässt, sondern einen Willen hat und den auch durchsetzt. Ich finde es auch sehr interessant, wenn man Vers 16 und Vers 9 miteinander vergleicht. Jona sagt, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn. Tut er nicht, weil er hat Gott nicht respektiert und hat ihm keine Ehrfurcht entgegengebracht, sondern er rennt weg. Das gleiche Wort steht in Vers 16. Die Männer bekamen große Ehrfurcht oder Furcht vor dem Herrn. Das heißt, die sind eigentlich die wahren Ehrfürchtigen, nicht Jona. Jona ist ein Anti-Beispiel. Die Männer, die eigentlich Jahwe nicht kennen, sind ein positives Beispiel, was Ehrfurcht und Verehrung von diesem Gott angeht. Fassen wir mal das erste Kapitel zusammen. Gott gibt seinem Propheten einen Auftrag, und zwar einen klaren Auftrag. Geh nach Ninive und verkündige gegen sie. Letztendlich heißt das, verkündige ihnen das Gericht. Jona, anstatt das auszuführen, rennt in die gegengesetzte Richtung und versucht, vor dem Angesicht Gottes sich zu verstecken oder zu fliehen, was natürlich absurd und unmöglich ist, weil Gott ist überall und wenn sogar Bosheit vor dem Angesicht Gottes erscheint, kann ein Jona nicht vor dem Angesicht Gottes fliehen. Er müsste das eigentlich wissen als Prophet und trotzdem rennt er in die gegengesetzte Richtung. Er benutzt ein Schiff und tut alles, um das Werben oder auch das Gericht Gottes, je nachdem wie man es sieht, zu ignorieren. Augen zu, schlafen, ich sehe nichts, ich höre nichts, es geht mich nichts an. Die Schiffsleute, die Menschen um ihn herum, spüren, dass die ganze Situation übernatürlich ist und sie rufen ihre Götter an und nachdem sie merken, dass ihre Götter hier nichts damit zu tun haben, werfen sie das los, um rauszukriegen, was das Problem ist. Und dann kriegen sie mit, welcher Gott hier eigentlich dahinter steckt. Und sie nehmen diesen Gott, den sie nicht kennen, mit dem sie nichts zu tun haben, von dem sie vielleicht noch nie was gehört haben, nehmen sie ernst. So ernst, dass sie diesen Gott sogar um Barmherzigkeit anrufen und sagen, wir können nichts dafür. Und du kannst mit uns nicht ungerecht umgehen. Letztendlich sprechen sie Gott auf seine Gerechtigkeit an. Tu uns nicht unschuldiges Blut anrechnen. Wir können nichts dafür und wir können auch nichts dafür, dass der weggerannt ist. Und dann erleben sie, haben sie eine Erfahrung von diesem Gott, den sie noch nie gesehen haben und gehört haben. Sie haben nur gehört, er ist Herr über das Wasser und Herr über das Land. Und dann haben sie eine Erfahrung von diesem Gott, dass er den Sturm bringen kann, einfach so, und stoppen kann, einfach so. Und jetzt verändert sich ihr Leben und sie bringen diesem Gott Opfer dar, Gelübde, das heißt, sie wenden sich diesem Gott zu und fangen an, ihn zu verehren und ihn ernst zu nehmen. Das finde ich eine hochspannende Geschichte. Gott benutzt den Jona in dem Fall, oder was heißt er benutzt? Er benutzt die Situation, die Jona selber hervorruft, um Menschen mit ihm selber in Verbindung zu bringen und sich ihnen zu offenbaren. Das heißt, in der Nichtausführung des Auftrages Gottes ist Gott mittendrin und rettet Menschen, mit denen er sonst nichts zu tun gehabt hätte. Das ist hochspannend. Ich habe euch gesagt, ich empfinde, dass das Jona-Buch prophetisch ist. Und ich glaube, dass Jona hier ein Bild für Israel ist. Und zwar Israel, das seinen Auftrag für die Menschen, für die Völker der Welt ein Vorbild zu sein und ein Vermittler des wahren Gottes zu werden, so wie wir es im 2. Mose 19 lesen. Ihr seid ein priesterliches Königtum. Wir hatten darüber gesprochen in einer Episode. Israel hat diesen Auftrag nicht ausgeführt. Im Gegenteil, sie sind von Gott weggerannt. In der ganzen Geschichte haben sie sich von Gott abgewendet und waren nicht bereit, Gott zu ehren, das zu tun, was er sagt, oder für die Völker um sie herum ein Vorbild zu sein. Im Gegenteil, Gott sagt im Hesekiel zum Beispiel, dass sie es sogar schlimmer getrieben haben wie die Völker. Bei Jeremia heißt es, kein Volk hat jemals seine Götter verlassen, Israel schon. Das heißt, sie haben eigentlich schlimmere Sachen getan wie die Völker selber. Und Gottes Herz ist aber, dass die Völker gerettet werden. Und in diesem ersten Kapitel, wenn man das prophetisch auslegt, sagt Gott, auch wenn Israel mir nicht folgt und nicht meinen Willen getan hat, werde ich trotzdem einzelne Menschen aus den Heidenvölkern retten und sie zur Erkenntnis der Wahrheit bringen. Und wenn du in die Geschichte Israels guckst, passiert das auch. Zum Beispiel eine Rahab, zum Beispiel eine Ruth, ein Nahemann. Das sind alles Menschen, die eigentlich mit diesem Gott der Israeliten nichts zu tun hatten, aber dennoch auf diesen Gott aufmerksam werden und sich zu ihm bekehren. Und das ist für mich so ein Aspekt des prophetischen Buches, den wir hier rauslesen können. Vielleicht gibt es noch mehr. Mal soweit die erste Episode über Jona. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und hat euch ein bisschen in diese, sage ich mal, Kindergeschichte mit reingenommen, die eben viel mehr ist wie eine Kindergeschichte. Und ich hoffe, ihr seid gespannt auf die nächste Episode. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Restwoche und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.